ARD. Unser heutiger Fall ist irgendwie anders als die anderen. Und eigentlich hätte ihn mein Geschichtslehrer mir schon erzählen können. Es geht nämlich in die Zeit des Nationalsozialismus. Wir erzählen euch von einem jungen Mann, also von einem Jugendlichen, der damals in einem Konzentrationslager als Wachmann gearbeitet hat und der jetzt im Alter von 93 Jahren vor Gericht landet.
Wieso können NS-Verbrecher noch Jahrzehnte später angeklagt werden? Und können sie auch verurteilt werden, wenn sie sich auf einen sogenannten Befehlsnotstand berufen und sagen, ich musste es tun, sonst wäre ich selbst in Gefahr gewesen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und sitze bei allen spannenden Prozessen mit im Saal.
Auch ich sage herzlich willkommen, mein Name ist Anna Rüther, ich bin Journalistin, Reporterin und ich bin die Fragenstellerin mit Leidenschaft. Diesen Podcast, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Am besten abonniert ihr ihn in der ARD Audiothek, da erscheint er nämlich immer 2 Wochen früher. Und als Schülerin war ich so im soliden Mittelfeld, würde ich mal sagen, also nicht so die Musterschülerin, was die da vorne so erzählt haben, hat mich jetzt nicht so brennend interessiert. Aber als es im Geschichtsunterricht dann um den Nationalsozialismus ging, da habe ich tatsächlich sehr gut zugehört. Und Elke, das tue ich jetzt auch. Es geht ins Konzentrationslager Stutthof. Stutthof ist jetzt nicht so eins von den KZs, was so richtig bekannt ist. Ich glaube, viele Details kennen einige nicht. Das Lager lag in Stutowo, das ist gute 30 Kilometer östlich von Danzig entfernt. Es wurde im September 1939 gebaut und war damit das erste außerhalb der damaligen deutschen Grenze. Das muss damals alles wahnsinnig durchdacht gewesen sein und geplant gewesen sein. Erst einen Tag vorher fand der deutsche Überfall auf Polen statt. Verrückt, oder? Also am 1. September wird Polen überfallen, am 2. das Konzentrationslager errichtet. Ursprünglich sollten hier Zivilgefangene untergebracht werden. Es diente dann aber ab November 1941 als sogenanntes Arbeitserziehungslager. Aber für die Massentötungen, die dort von Juli 1944 bis zur Befreiung stattfanden, wird Stutthof zweifelsfrei als Vernichtungslager eingestuft. Insgesamt waren hier in all der Zeit etwa 110.000 Häftlinge aus 27 Ländern gefangen gehalten. 65.000 kamen dabei ums Leben. Verhungert, gestorben vor Erschöpfung, Seuchen, Gaskammern gab es dort auch, Genickschussanlagen, Todesmärsche, also all das Grauen hat hier stattgefunden. Stutthof war das letzte Konzentrationslager, das von der Roten Armee befreit wurde, und zwar am 9. Mai 1945. Und dort arbeitete 1944, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, mit 17 Jahren Bruno D. als Wachmann.
Bruno D. ist im KZ Stutthof auf einem der Wachtürme eingeteilt. Seine Aufgabe ist es, die Gefangenen an der Flucht oder einer Revolte zu hindern. Die Wachleute sind angewiesen, in einem solchen Fall auch zu schießen. Bruno D. soll auf einem der Wachtürme mit einem Gewehr über der Schulter gestanden haben. 2019 dann wird er in Hamburg vor dem Landgericht wegen Beihilfe zu 5230 Morden im KZ angeklagt.
Wieso muss denn da eigentlich so viel Zeit ins Land gehen? Über 75 Jahre später, wäre das nicht schon viele, viele Jahre früher gegangen?
Die Frage hat er sich selbst natürlich auch gestellt. In dem hohen Alter hat Bruno D. wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass ihn seine Vergangenheit noch so einholen würde. Die großen NS-Kriegsverbrecherprozesse, allen voran der in Nürnberg, die waren ja auch tatsächlich direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist aber so, dass man Leute wie Bruno D. früher gar nicht angeklagt hat. Also die, ja, ich sag's mal so, die kleinen Rädchen, die die NS-Maschinerie am Laufen gehalten haben. Die werden überhaupt erst seit 2011 strafrechtlich verfolgt. Früher waren die Ermittler und auch die oberen Gerichte davon ausgegangen, dass jemandem nur eine Beteiligung am Massenmord vorgeworfen werden konnte, wenn er was getan hat, was auch unmittelbar zu den Morden in der NS-Zeit beigetragen hat. Also wenn er oder sie zum Beispiel selbst an der Rampe gestanden und da an der Selektion von Menschen mitgewirkt hat. Die bloße Wachtätigkeit, die fiel da nicht drunter. Das war früher die Rechtsauffassung auch des Bundesgerichtshofes. Das Ganze änderte sich erst mit dem Prozess gegen John Demjanjuk. Der war Aufseher im KZ Sobibor. Da hatte das Münchner Landgericht 2011 erstmals geurteilt, dass auch Wachleute die NS-Mordmaschinerie mit am Laufen gehalten hatten, dass sie also auch mitverantwortlich für die ganzen Gräuel in einem KZ waren. Dieses Urteil gegen John Demjanjuk, das wurde zwar nie rechtskräftig, weil er davor noch gestorben ist. Der Bundesgerichtshof, der hat das seit 2016 dann aber auch so vertreten und damit auch die eigene frühere Rechtsauffassung revidiert. Das war dann wiederum im Fall des SS-Manns Oskar Gröning. Der war damals Buchhalter im KZ Auschwitz. Er hat da das Geld der verschleppten Juden verwaltet und hat auch die Ankunft der Gefangenentransporte mit beaufsichtigt. Dafür war er 2015 dann im Alter von 95 Jahren vom Landgericht Lüneburg verurteilt worden wegen Beihilfe zum massenhaften Mord. Er hatte da 4 Jahre Gefängnis bekommen und das hat der BGH bestätigt und damit eben grundsätzlich die Rechtsauffassung zur Strafverfolgung der NS-Wachleute überarbeitet, revidiert. Daraufhin werden dann bundesweit nochmal Ermittlungen gegen frühere KZ-Wachleute aufgenommen. Da ist die zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg federführend. Die kann auch tatsächlich mehrere ehemalige Bedienstete im KZ Stutthof identifizieren und darunter auch Bruno D. Als diese Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen genug Material zusammen hat, geben die Forscher das Verfahren an die Hamburger Staatsanwaltschaft ab und die klagt Bruno D. dann wegen Beihilfe zum Mord in Stutthof an.
Da kann man sich dann ja fast schon wieder fragen, warum nicht viel mehr Menschen oder vermutlich ja Männer angeklagt werden, weil Wachmänner hat es ja viele gegeben, wobei man vermuten kann, viele leben wahrscheinlich inzwischen gar nicht mehr oder sind einfach nicht zu finden.
Am 17. Oktober 2019 beginnt dann vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen Bruno D., interessanterweise vor einer Jugendstrafkammer.
Das ist ein Witz.
Damals, zu der Zeit der angeklagten Taten, da war Bruno D. ja erst 17 Jahre alt und entscheidend ist einfach der Zeitpunkt der Taten und deswegen wird er jetzt wie ein Jugendlicher vor der Jugendstrafkammer angeklagt.
Wo du es gerade gesagt hast, ZeitzeugInnen, über 30 KZ-Überlebende und Angehörige von NS-Opfern aus der ganzen Welt waren ja als Nebenkläger und Nebenklägerinnen im Prozess gegen Bruno D. Die meisten kamen aus den USA, aus Polen und aus Israel. Viele von ihnen dürften ja inzwischen auch schon ziemlich betagt sein. Waren denn alle angereist? Also stelle ich mir das da richtig voll vor, sind alle gekommen?
Also voll war es schon, ja, aber es waren nur die wenigsten dieser Nebenklägerinnen und Nebenkläger da. Die meisten, die haben sich über ihre Anwälte und Anwältin vertreten lassen. Selbst gekommen sind nur die KZ-Überlebenden, die in der Lage und auch bereit waren, jetzt noch als Zeuginnen und Zeugen auszusagen. Die wurden dann auch wirklich alle angehört. Das Szenario an diesem ersten Prozesstag ist jedenfalls schon wirklich sehr beeindruckend. Es herrscht da ja wirklich so eine Art Ausnahmezustand im Gericht. Also Sicherheitskontrollen überall und es gibt so vorgezeichnete, markierte Wege, wo man sich aufhalten darf, wo man sich nicht aufhalten darf, wo man Interviews führen darf, wo man keine führen darf. Also ein riesiger Aufwand auch, um das Ganze zu managen. Die Kammer, diese Jugendstrafkammer, die verhandelt im größten Saal des Strafjustizgebäudes. Es ist der Saal 300 im zweiten Stock. Und dieser 300, der ist an sich auch schon wirklich eindrucksvoll. Der hat so eine riesige, breite Glasfront, dass man so über die ganze Stadt irgendwie blickt. An der Decke rundum alles so Verzierungen, in der Mitte hängen riesige Leuchter. Also ein sehr beeindruckender, sehr herrschaftlicher Saal, kann man sagen. Und an diesem Tag ist der auch wirklich total voll. Vorne ein Dutzend Anwälte, die die mehr als 30 Nebenklägerinnen und Nebenkläger vertreten. Hinten um die 50 Journalistinnen und Journalisten, auch die aus der ganzen Welt angereist. Dazu dann noch Vertreter von Opferorganisationen, also wirklich ganz großer Bahnhof, kann man sagen. Und was auch noch besonders ist, Tonaufnahmen sind im Prozess ja eigentlich streng verboten. Dieser Prozess wird aber komplett auf Tonträger aufgenommen und zwar zur Dokumentation aus historischen Gründen.
Und mittendrin dann Bruno D. In welcher Verfassung ist der eigentlich? Mit seinen 93 Jahren muss der ja jetzt nicht zwingend topfit sein.
Na, der ist schon wirklich ein alter Mann. Ne? Das sieht man auch, aber er ist geistig absolut fit. Körperlich ist er eingeschränkt, er sitzt im Rollstuhl und das, muss ich sagen, ist schon noch ein irgendwie bemerkenswertes Bild, als er reinkommt, beziehungsweise als er reingefahren wird. Er wird nämlich von seiner Tochter reingefahren und die ist Muslima und trägt ein Kopftuch.
Oh krass, das finde ich jetzt wirklich erwähnenswert. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich vor meinem geistigen Auge natürlich einen strammen Nazi erwartet hätte. Und ich muss zugeben, so ein bisschen schlichte Stereotype, die ich da raushole, aber es überrascht mich.
Ja, ich fand es auch tatsächlich auf jeden Fall bemerkenswert, deswegen habe ich es jetzt ja auch mal erwähnt. Bruno D. wird auch von seiner Ehefrau begleitet. Das ist eine ganz kleine Frau mit ganz weißen Haaren. Er selbst trägt einen Hut auf dem Kopf. Darunter ist aber auch komplett weiß und im Gesicht trägt er einen grauen Schnauzbart. Der Kammer ist natürlich auch klar, dass er sehr alt und auch gesundheitlich eingeschränkt ist. Die Kammer hat deshalb von vornherein geplant, immer nur 2 Stunden am Tag zu verhandeln, eben nicht, wie es sonst eher üblich ist, den ganzen Tag. Und es sind auch immer noch mehrere Ärzte mit im Saal. Ehe Bruno D. das erste Mal reinkommt, macht die Vorsitzende Richterin auch noch so eine klare Ansage an alle, die im Saal sind. Sie sagt, wenn er kollabiert, alle gleich raus. Die Vorsitzende sagt dann auch noch was dazu, dass alles aufgezeichnet wird in diesem Prozess. Das ist, ich habe es gesagt, schon sehr ungewöhnlich und dann auch eigentlich sogar noch mal mehr in einem Prozess vor der Jugendstrafkammer. Die schließt ja zumeist die Öffentlichkeit sogar komplett aus. Hier sagt die Richterin aber, dass es ja kein Schutzinteresse mehr gibt, das aus dem jugendlichen Alter von Bruno D. folgen würde. Er ist ja nun mal kein Jugendlicher mehr, sondern schon über 90 Jahre alt. Und das öffentliche Interesse an diesem Prozess, sagt sie auch noch, das sei einfach überragend groß. Sie sagt, gerade in Zeiten neonationalsozialistischer Tendenzen sei die Aufklärung dieser nationalsozialistischen Verbrechen und die Dokumentation solcher Prozesse einfach sehr wichtig.
Und irgendwie geht es doch in diesem Prozess sicherlich sowieso mehr um Aufklärung und Dokumentation als wirklich um eine Strafe für Bruno D. nach so langen Jahren.
Ja, also mit einer hohen Strafe und vor allem natürlich mit einer Haftstrafe rechnet hier, glaube ich, wirklich ernsthaft niemand mehr. Der Oberstaatsanwalt, der verließ die Anklage für Bruno D. Er wirft ihm vor, dass er vom 9. August 1944 bis zum 26. April 1945 Wachmann im KZ Stutthof gewesen sei und dass er sich dort in 5.320 Fällen der Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord schuldig gemacht habe. Bruno D. sei als Angehöriger der Wehrmacht nach Stutthof versetzt worden. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Insassen zu bewachen, ihre Flucht und eine Revolte zu verhindern. Dafür habe er bewaffnet mit einem Gewehr Wache geschoben in Schichten von 10 bis 12 Stunden am Tag und auch nachts. Bruno D. sei Angehöriger der SS-Wachmannschaft gewesen. In seiner Zeit dort seien Gefangene systematisch getötet worden. Und der Oberstaatsanwalt sagt, davon habe Bruno D. auch Kenntnis gehabt, teilweise bis ins Detail der praktizierten Tötungsarten.
Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eben genau in der Zeit, in der Bruno D. dort war, ist Stutthof eindeutig ein Vernichtungslager gewesen. Ab dem Sommer 1944 wurden die Häftlinge dort in Gaskammern durch Zyklon B ermordet. Es existierte eine Genickschussanlage im Krematorium, in der wurden die Häftlinge unter dem Vorwand medizinischer Untersuchungen damals getötet. Es gab, das war dann später ab Januar 1945, diese grauenhaften Todesmärsche, da war die Rede von Evakuierung. In Wahrheit waren es Vernichtungsmärsche. Wer schwach war, wer nicht mehr konnte, der wurde erschossen. Und das waren Tausende, logischerweise. Das sind ja diese Märsche im tiefsten Winter, ohne ansatzweise vernünftige Kleidung und vollkommen entkräftet sind die losgelaufen. Also da ging es tatsächlich nur um Vernichtung.
Der Staatsanwalt sagt, Bruno D. habe von diesen ganzen Morden auch gewusst. Die Häftlinge hätten sich nicht einfach ohne Widerstand in die Gaskammer führen lassen. Das hätte sich im Lager natürlich rumgesprochen. Und es wären auch von außen ihre Schreie und ihr Rütteln an der Tür zu hören gewesen. Ab Oktober 1944 wäre das Lager dann komplett überbelegt gewesen. Mindestens 500 Leute wären in dieser Zeit gestorben, weil sie völlig entkräftet waren von Schwerstarbeit und davon, dass sie natürlich auch fast nichts zu essen bekommen haben. Die Leichen, die seien verbrannt worden und auch das habe man nicht sehen können.
Und nach dem Staatsanwalt ist dann Bruno D. mit seiner Aussage dran.
Genau. Erstmal spricht sein Rechtsanwalt für ihn. Er gibt ein sogenanntes Opening Statement ab. Der Rechtsanwalt sagt, Bruno D. sei damals als Jugendlicher nicht freiwillig in die SS eingetreten. Und den Dienst im KZ, den habe er sich auch nicht ausgesucht. Er sei kein Anhänger des Systems gewesen, sondern im System gelandet. Er sei, so wörtlich jetzt, zum Wachdienst verdonnert worden und bekam eine SS-Uniform verpasst. Nach dem Krieg sei er dann nicht abgetaucht, sondern habe sein ganzes Leben dann in Hamburg verbracht. In dieser Zeit, sagt der Anwalt von Bruno D., hätten sich 2 Ermittler für seine Zeit im KZ interessiert. 1952 habe es mal ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren gegeben, dem sei aber nichts nachgefolgt. Und 1982 sei er dann nochmal im Polizeipräsidium befragt worden. Bruno D. hätte da auch ganz ausführlich und ungeschminkt beschrieben, was er damals im KZ getan hatte. Und das habe aber auch nicht zu einem Ermittlungsverfahren geführt. Es sei seit Jahrzehnten bekannt, sagt der Anwalt, dass Bruno D. Wachmann in Stutthof war. All die Jahre habe sich niemand für die Wachleute und Bediensteten dort in den KZs interessiert. Erst heute würde die Justiz versuchen, das wieder gut zu machen. Deshalb müssen sich heute sehr alte Menschen, Zitat, ein Menschenleben später verantworten. Der Anwalt sagt dann noch, Bruno D. sieht sein ganzes Leben in Frage gestellt. Er spricht von einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung, weil Bruno D. erst Jahrzehnte später jetzt vor Gericht gestellt worden sei. Nach dem Staatsanwalt melden sich jetzt mehrere Anwältinnen und Anwälte der Nebenkläger zu Wort. Eine Anwältin sagt zum Beispiel, die Tatsache, dass es diesen Prozess gibt, sei für die Familien, die sie vertritt, von größter Bedeutung. Sie spricht den zunehmenden Rechtsruck in Deutschland an und sie sagt, zum Beispiel gerade nach dem Anschlag von Halle.
Halle, kurz zur Erinnerung, das war am 9. Oktober 2019. Da gab es einen antisemitisch motivierten Anschlag auf die Synagoge von Halle. Ein rechtsextremer Mann wollte damals 52 Jüdinnen und Juden töten, die in dieser Synagoge sich aufgehalten hatten während des, krasser Moment, während des höchsten jüdischen Feiertages Yom Kippur, konnte aber damals zum Glück die verschlossenen Türen nicht überwinden und daraufhin hat er quasi willenlos um sich geschossen. Eine Passantin ist dabei ums Leben gekommen, in einem Kiosk noch einen weiteren Menschen getötet, der ist dann, ich meine 2020, zu lebenslanger Haft verurteilt worden mit Sicherungsverwahrung.
Genau, das war ein schlimmer, bedeutender antisemitischer Anschlag in Deutschland. Den spricht diese Nebenklageanwältin an. Sie erwähnt dann auch die Äußerung des AfD-Politikers Gauland zum Vogelschiss der Geschichte. Das ist ja auch ein Zitat, das er die Runde gemacht hat. Und ähnliches mehr. Und sie sagt, gerade wegen dieser Vorfälle seien solche rechtsstaatlichen Prozesse gegen die früheren NS-Verbrecher einfach wahnsinnig wichtig. Sie sagt, das sei das beste Heilmittel gegen rechtsradikale Hasstaten. Dann meldet sich noch ein Anwalt zu Wort, der Nebenklägerin vertritt. Er vertritt eine Frau, die als Mädchen im KZ Stutthof war und die ihre Mutter das letzte Mal gesehen hat, als sie selber 14 Jahre alt war. Ihre Mutter ist da in der Gaskammer ermordet worden. Und dieser Anwalt sagt, der organisierte Massenmord damals, der konnte nur mit Hilfe der Wachleute durchgeführt werden. Die hätten dafür gesorgt, dass niemand dieser, Zitat, Hölle entkommen konnte. Der Anwalt spricht von einem Skandal, dass dieser Prozess erst mehr als 70 Jahre später stattfindet. Aber dann fragt er, aber soll denn die Konsequenz sein, dass sich der Angeklagte deshalb gar nicht mehr verantworten muss?
Am nächsten Verhandlungstag, am 21. Oktober, sagt dann erstmals Bruno D. selber aus.
Genau. Er sagt als erstes, ich möchte mein Bedauern ausdrücken und wie leid es mir tut, was den Menschen im KZ angetan wurde. Und sagt er, es tut mir auch leid, dass ich meinen Wehrdienst an diesem Ort des Grauens ableisten musste. Ich habe mich dazu nicht freiwillig gemeldet, sagt er, sondern ich wollte eigentlich in die Wehrmachtsküche oder Bäckerei. Kurze Erwähnung dazu, Bruno D. hat eine Lehre als Bäcker absolviert. Dann sagt er, wurde aber stattdessen eben als Wachmann nach Stutthof geschickt. Er sagt, ich habe keine Möglichkeit gesehen, mich diesem Ort zu entziehen, aber ich habe keinmal Gebrauch von der Waffe gemacht. Bruno D. sagt dann noch, die Bilder des Elends und des Schreckens, die haben mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Die Richterin fragt ihn dann daraufhin, wie er mit diesen Bildern umgegangen sei und er antwortet, ich habe versucht, das alles zu verdrängen. Die Richterin fragt ihn daraufhin, welche Bilder er denn heute noch vor sich sehen würde aus seiner Zeit da im KZ und seine Antwort ist, ich habe viele Leichen gesehen und dann, ich habe aber nicht gesehen, ob diese Leute umgebracht wurden oder normal gestorben sind. Frage der Richterin, wohin wurden die Leichen gebracht? Ins Krematorium. Wie sahen die Körper aus? Ausgemergelt. Verhungert? Verhungert oder durch Krankheit geschwächt. Bruno D. sagt, er habe da beim Krematorium Öfen gesehen. Frage der Richterin, haben Sie gesehen, wie Häftlinge getötet wurden? Nein. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Was wurde gemunkelt? Antwort, dass dort die Leichen verbrannt werden. Die Richterin, es muss ja Verbrennungsgeruch da gewesen sein. Erinnern Sie sich an den Geruch? Antwort, erinnern ist zu viel gesagt. Bruno D. sagt dann noch, es war grausam, was man da gesehen hat. Er sei froh, dass er das alles verarbeitet habe. Durch diesen Prozess werde das alles wieder aufgewühlt und dann, der ganze Lebensabend wird dadurch zerstört. Zitat, so habe ich mir mein Alter nicht vorgestellt.
Was? Ich habe mich gerade so ein bisschen dabei ertappt, dass ich dachte, naja, okay, er war 17, vielleicht war er wirklich so eine Art Mitläufer, hatte Kumpels, vielleicht auch Familie, gute Freunde, die alle irgendwie versteckte oder vielleicht auch nicht versteckte Nazis waren und war dann irgendwie so mittendrin in der Maschinerie, in der er vielleicht ganz, vielleicht wirklich nicht rein wollte. Kann ja sein. Aber jetzt einen auf Mitleid zu machen, das finde ich schon, ich sag mal, befremdlich. So habe ich mir mein Alter nicht vorgestellt. Gerade so, als hätte sich irgendeiner der Gefangenen dort jemals ihren Alltag so vorgestellt.
Ja, die Richterin, die reagiert auch darauf. Sie sagt, die Menschen, die damals nach Stutthof deportiert wurden, die hätten das auch ihr ganzes Leben mit sich getragen. Und zwar von einer ganz anderen Seite aus als Bruno D. Sie fragt ihn dann auch, ob er verstehen könne, dass diesen Menschen der Prozess sehr wichtig sei.
Und kann er?
Antwort: Naja, es ist schon so viel darüber gesprochen und verwandelt worden. Die Richterin fragt Bruno D. dann noch explizit, was er damals über die Vernichtung der Jüdinnen und Juden wusste. Er antwortet ganz wenig oder gar nichts. Er sagt, ich wusste wohl, dass die Leute aus ihren Wohnungen oder Geschäften abgeholt wurden, aber wo sie hinkamen, das wusste ich nicht. Zu Hause, sagt Bruno D., haben wir nicht über Politik gesprochen. Und dann nochmal, ich bin gezwungen worden, da Dienst zu tun. Ich bin da nicht freiwillig hin. Wörtlich, mein Wille zählte nicht. Das war Befehl.
Elke, ehe du jetzt weiter darüber sprichst, was das Gericht zu den Gräueltaten in Stutthof aufklärt und womit die Vorsitzende Richterin Bruno D. noch so konfrontiert, erklär uns doch bitte einmal, was das juristisch alles für Bruno D. bedeutet. Also was die historischen Erkenntnisse für seine mögliche juristische Schuld bedeuten.
Also ganz zentral ist in dem Prozess natürlich erstmal die Frage, was hat Bruno D. von all dem, was damals im KZ Stutthof passiert ist, überhaupt selbst mitbekommen? Denn natürlich kann man ihm die tausendfachen Morde nur dann mitzurechnen, wenn er überhaupt von ihnen wusste. Die Frage, die es da zu klären gilt, ist also, hat er von seinem Wachturm aus gesehen, dass Menschen ermordet oder in den Tod geführt wurden? Oder hat er es vielleicht gewusst, weil es im Lager einfach bekannt war? Und war er selbst an den Morden beteiligt, indem er zum Beispiel auf Flüchtende geschossen hat? Das macht erstmal den ganz großen Teil der Beweisaufnahme aus. Das ist das eine. Dann geht es um die Frage, inwieweit ihm das überhaupt vorgeworfen werden kann. Die NS-Verbrecher, die haben sich auch in diesen Nachkriegsprozessen auf den sogenannten Befehlsnotstand berufen. Und das tut ja auch Bruno D. Er sagt, er wurde zum Dienst im KZ gezwungen. Die Argumentation bei diesem Befehlsnotstand ist, ich konnte mich dem Wachdienst im KZ nicht verweigern, weil ich damit mein eigenes Leben riskiert hätte. Hätte ich mich geweigert, die Befehle auszuführen, dann wäre ich selbst getötet worden oder in ein KZ gekommen. Das war die Argumentation fast aller NS-Verbrecher. Und diese Konstruktion des Befehlsnotstandes, die ist auch ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Da gibt es den sogenannten rechtfertigenden und den entschuldigenden Notstand. Die besagen, wenn du wirklich um dein eigenes Leben Angst haben musstest, dann wirst du für deine eigentlich verbrecherische Tat nicht bestraft.
Ja, das kann ich jetzt offen gestanden auch gar nicht so verkehrt finden. Weil wenn ich mir jetzt meine Söhne in dem Alter vor Augen führe oder auch mich selbst, ehrlich gesagt, und wenn man uns dann in so eine SS-Uniform gesteckt hätte und dann gesagt hätte, du musst jetzt hier Wache schieben, dann hätte ja never ever einer von uns gesagt, ja, nee, mache ich nicht. Meine Frage ist dann immer vielmehr, hätte man sich nicht vorher rausfinden können? Also gar nicht erst bei der SS landen. Aber ja, wenn man da erstmal drin ist, dann traust du dich vermutlich nicht, Befehle zu verweigern.
Ich finde auch, das ist erstmal absolut nachvollziehbar. Und wie gesagt, darauf haben sich dann in den Kriegsverbrecherprozessen ja auch alle berufen. Und das war übrigens auch großes Thema in den Mauerschützenprozessen nach dem Ende der DDR. Dem jetzt in Bezug auf den Nationalsozialismus wieder muss man allerdings die historischen Erkenntnisse entgegenstellen. Es ist nämlich kein Fall nachgewiesen, in dem im NS Angehörige von SS-Einheiten wirklich zum Tode verurteilt wurden oder auch vielleicht sogar direkt erschossen wurden, wenn sie sich einen Befehl verweigerten. Die wurden allenfalls versetzt.
Ja gut, aber das wusste Bruno D., während er da oben auf seinem Wachturm stand, natürlich noch nicht. Also die Angst, die muss man ihm schon irgendwie glauben.
Ja, also die Angst vor Bestrafung wird es zweifellos gegeben haben. Das muss man den jungen Leuten wie Bruno D. dann auch sicherlich irgendwie zugutehalten, das auch juristisch berücksichtigen. Und die Vorstellung, dass man sich selbst nur mit einer verbrecherischen Tat retten kann, das kann schon auch unter den Befehlsnotstand fallen. Es geht aber auch noch weiter. Also selbst wenn es wirklich diesen Befehlsnotstand gegeben haben sollte, Bruno D. also wirklich um das eigene Leben gefürchtet hat, dann könnte er heute trotzdem für seinen Wachdienst bestraft werden. Da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Rechtsphilosophie machen, Anna, damit das zu verstehen ist. Genau für solche Fälle gibt es nämlich die sogenannte Radbruchsche Formel. Diese Formel, die stammt von dem Rechtsphilosophen Gustav Radbruch und er hat sie 1946 vor dem Hintergrund genau dieses NS-Unrechts entwickelt. Er wollte damit diesen Konflikt zwischen dem positiven Recht, also den Gesetzen, und der Gerechtigkeit lösen, also den, ich sag mal, ethischen und moralischen Werten. Und dafür besagt die Formel, das gesetzte Recht, also die Gesetze, haben grundsätzlich Vorrang, auch wenn sie inhaltlich ungerecht sind. Also man muss die Gesetze grundsätzlich befolgen, auch wenn man sie falsch findet. Das ist der Grundsatz. Aber jetzt kommt es, Radbruch sagt weiter, es sei denn, der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit hat ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz der Gerechtigkeit weichen muss. Also übertragen auf unseren Fall jetzt hieße das, Bruno D. könnte selbst bei einem Befehlsnotstand bestraft werden, wenn dieser Befehl einfach unerträglich ungerecht war im ethischen Sinne.
Okay, also wenn einem aller Menschenverstand sagt, das ist nicht okay, wenn alle Alarmglocken auf Rot springen, dann musst du die Gerechtigkeit im Kopf haben und nicht das Gesetz. Das wäre ja wohl bei dem Befehl, schieß hier auf wehrlose KZ-Insassen, eindeutig der Fall.
Ja, und deshalb kann man ehemalige KZ-Wachleute eben auch dann bestrafen, wenn sie selbst davor Angst hatten, bestraft zu werden. Und deshalb sitzt Bruno D. jetzt hier vor dem Hamburger Landgericht und seine Befragung geht auch noch einen ganzen Verhandlungstag weiter am 25. Oktober 2019.
An diesem Tag geht es lange darum, was Bruno D. von der Gaskammer in Stutthof wusste. Elke, fasst doch mal die wichtigsten Aussagen zusammen.
Er sagt, er wusste, dass neben dem Krematorium auch eine Gaskammer war. Er habe aber angenommen, die Gaskammer sei nur zur Desinfizierung da gewesen. Vom weiteren Gebrauch, sagt er, wusste er nichts. Irgendwann habe er dann wohl gehört, dass die Gaskammer wohl doch nicht nur zum Desinfizieren genutzt wurde. Er sagt aber, ja, ich wusste das aber nicht bestimmt, ich habe das nur gehört. Und ja, ich habe gesehen, dass Leute da reingeführt wurden, dass die Tür geschlossen wurde. Und dann hat man Schreie und Poltern gehört, aber Zitat, ich wusste nicht warum. Ich wusste nicht, dass sie vergast werden.
Der Prozess geht dann auch über viele Wochen weiter. Es kommen ganz viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, außerdem auch HistorikerInnen, die berichten, was über das Lager in Stutthof bekannt ist.
Ja, vor allem die Berichte der ZeitzeugInnen sind wirklich beeindruckend. Viele erzählen ganz ausführlich ihre ganze Lebensgeschichte und vor allem natürlich ihre wirklich grausamen Erinnerungen an Stutthof. Da gibt es auch wirklich viele sehr emotionale Momente in diesem Prozess.
Ja, und nicht nur die kommen. Ich erinnere mich, weil es zu so einem wahnsinnig großen Medienecho kam, auch an einen Zeitzeugen der besonderen Art. Der war mir so ein Trittbrettfahrer. Mosche Peter Loth heißt er. Kommt aus Amerika, nach Hamburg gereist. Geboren, so schildert er es zumindest, in Stutthof. Sohn jüdischer Eltern, Großmutter Holocaust-Opfer. Also eine sehr bewegende Vergangenheit. Und das war dann der ganz große Moment im Gericht. Er ist gekommen, um Bruno D. mit einer Geste der Versöhnung zu umarmen und zu verzeihen. Wahnsinnig emotional, all das lasse ich jedenfalls so, bis zu dem Punkt, wo sich dann rausstellt, dass Loth sich das alles irgendwie nur ausgedacht hat. Weder ist er in Stutthof geboren, noch waren er oder seine Eltern Juden. Ziemlich krasse Geschichte, die dann damit endet, dass er am 13. Januar die Nebenklage selbst zurückzieht. Das las ich damals schon als wirklich sehr melodramatisch und eigentlich nach einem kinoreifen Auftritt.
Ja, genau so war es auch. Und das Ganze war dann auch eine Episode, die den Prozess über so ein paar Tage auch ein bisschen überschattet hat. Aber es hat sie zum Glück dann relativ schnell ja aufgeklärt. Am 6. Januar 2020 kommt ein Historiker in den Prozess, der unter anderem was dazu sagen soll, inwiefern sich Bruno D. damals seinem Wachdienst im KZ hätte entziehen können. Er sagt, Bruno D. habe ja geglaubt, als gelernter Bäcker komme er in eine Feldküche, es habe aber keine Zwangsläufigkeit gegeben, wohin man kommt. Man konnte wohl Wünsche angeben. Bruno D., sagt dann der Historiker, der hätte auch den Wunsch äußern können, in der Wehrmacht zu verbleiben. Er war damals nämlich, als er dahin kam, nach Stutthof noch nicht in der SS. Und selbst bei seiner Einberufung ins KZ hätte er noch den Antrag stellen können, in der Wehrmacht zu bleiben oder in eine Wehrmachtseinheit zurückversetzt zu werden. Das wäre für ihn erst ab September 1944 schwieriger geworden, weil er ab da auch in der SS war. Aber nach Stutthof war er schon im Juni gekommen. Es hätte also durchaus mehrere Monate die Möglichkeit gegeben, zu versuchen, da wieder wegzukommen.
Ja, und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also einfach versuchen, sich da rauszuwinden und mit dem allen nichts zu tun haben zu wollen. Aber das scheint ja nicht sein Thema gewesen zu sein. Also kein Befehlsnotstand. Bevor wir zum Urteil kommen, Elke, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der passt irgendwie ganz gut, finde ich, zur heutigen Folge. Empfehlen möchten wir euch den Podcast Tatort Geschichte, True Crime Meets History. Und ich werde ihn ganz sicher anhören, der klingt toll. Dort sprechen die beiden Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrand alle zwei Wochen freitags über spannende Verbrechen aus der Vergangenheit. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war, oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Eine spannende Folge zu NS-Verbrechen haben sie auch, und zwar zu Alois Brunner, einem der schlimmsten und gleichzeitig unbekanntesten Verbrecher des Holocaust. Verlinken wir euch natürlich bei uns in den Shownotes. Hört gerne rein. Tatort Geschichte, True Crime meets History. Ecke, wir kommen jetzt zum Ende des Prozesses.
Genau, wir kommen zu den Plädoyers, die beginnen am 6. Juli 2020. Los geht's mit dem Plädoyer des Staatsanwaltes. Der rekapituliert erstmal nochmal die ganze Geschichte der Strafverfolgung der kleinen NS-Rädchen. Er sagt, dass den Wachleuten, also sozusagen dem letzten Glied in der ganzen Kette, nicht der gesamte Massenmord an 6 Millionen Menschen zur Last gelegt wird. Dass sie also nicht genauso bestraft werden wie zum Beispiel Adolf Eichmann, ne, der SS-Obersturmbannführer, der die ganze Mordmaschinerie erfunden hat. Einerseits. Andererseits, sagt der Staatsanwalt, sei es aber wirklich verheerend gewesen, dass die juristische Aufarbeitung des NS-Unrechts durch die frühere Rechtsprechung komplett zum Stillstand gekommen war, ehe dann das Landgericht in München endlich gesagt hat, in einem Vernichtungslager ist es egal, was der einzelne Wachmann getan hat, ob er an der Gaskammer, an der Rampe oder eben auf einem Wachturm gestanden hat. Und deshalb, so der Staatsanwalt, weil Stutthof auch ein Vernichtungslager war, könnten Bruno D. die Morde, die in seiner Zeit dort verübt wurden, zugerechnet werden. Er habe sich als Gehilfe schuldig gemacht. Der Staatsanwalt sagt, die Wachmannschaften, die seien nicht anders zu bezeichnen als eine Bande von Mördern und Verbrechern. Bruno D., der habe damals gesehen, wie Gefangene einzeln von Männern in weißen Kitteln ins Krematorium geführt wurden und nicht wieder rauskamen. Und dass die SS-Leute nicht über die Erschießungen und die Morde auch in der Gaskammer gesprochen hätten, sagt der Staatsanwalt, das sei einfach nicht zu glauben. Er sagt, Bruno D. hat den Massenmord in seinem Ausmaß erkannt, er wusste, was Unrecht war und er habe dieses Unrecht auch identifiziert. Zum Befehlsnotstand, sagt der Staatsanwalt, den gab es nicht. Bruno D. hätte keine Angst um sein Leben haben müssen, wenn er sich geweigert hätte. Er hätte sich, was der Historiker ja auch schon gesagt hatte, zur Wehrmacht zurückversetzen lassen können. Und es würde aber überhaupt schon an einem Hinweis darauf fehlen, dass er überhaupt im inneren Konflikt war damals. In einer solchen Situation, sagt der Staatsanwalt, da würde es eben nicht reichen, einfach wegzuschauen und sich dann später auf Befehle zu berufen. Da müsse Schluss sein mit der Loyalität zu einem Regime. Also sagt er, Beihilfe zum Mord. Er fordert für Bruno D. eine Jugendstrafe von 3 Jahren Haft. 2 Wochen später plädiert dann der Anwalt von Bruno D., der sieht die Sache anders. Er sagt, die reine Mitgliedschaft in einer Wachmannschaft, die reiche eben nicht aus, um den Wachleuten da die ganzen Morde im KZ mitzuzurechnen. Die Wachleute, sagt er, könnten nur für eine konkrete Handlung verurteilt werden, die im direkten Zusammenhang mit den Tötungen stehe. Dass sie mitgeholfen hätten, lebensfeindliche Bedingungen im Lager aufrechtzuerhalten, das würde für eine Beihilfe zum Massenmord nicht ausreichen. Der Anwalt sagt auch, Stutthof war kein Vernichtungslager. Die Morde dort, die sollten geheim bleiben. Und es gäbe keinen Hinweis darauf, dass Bruno D. etwa wusste, dass es im Krematorium eine Genickschussanlage gab und Gefangene dort erschossen wurden. Er habe auch nichts von den lebensfeindlichen Bedingungen im Lager gewusst, von dem Sadismus, dem die Insassen ausgesetzt waren, der katastrophal schlechten Versorgung.
Schon komisch, dass der Anwalt den Historikern widerspricht. Und komisch finde ich auch, Bruno, der hat doch selbst gesagt, die Leichen hätten ausgehungert ausgesehen.
Na, der Anwalt sagt, man hätte die Wachtürme auch erreicht, ohne durchs ganze Lager laufen zu müssen. Deswegen hätte Bruno D. halt überhaupt nicht mitbekommen, was da im Lager alles so los war. Der Anwalt sagt auch noch was zum Befehlsnotstand. Bruno D., der sei im NS aufgewachsen, da seien ihm diese Werte eben damals vermittelt worden als Kind, jugendlicher, junger Mann. Die Frage sei, sagt er, hätte Bruno D. damals erkennen können und müssen, dass die Befehle verbrecherisch waren? Dazu sagt der Anwalt nein, er habe seinen Wachdienst nicht als Teilnahme an einem Verbrechen gesehen, weil er selbst niemanden misshandelt habe. Er habe selbst nie geschossen. Und dass er sich zur Wehrmacht hätte zurückversetzen lassen können, das habe Bruno D. schlichtweg nicht gewusst. Der Anwalt fragt wörtlich, wie sollte ein erst 17-Jähriger, dann später 18-Jähriger in solcher Gesellschaft an einem solchen Ort ausgerechnet aus der Reihe tanzen? Der Anwalt, der fordert jedenfalls einen Freispruch für Bruno D. Dann kommt das letzte Wort des Angeklagten. Bruno D. betont nochmals, dass er sich niemals freiwillig für die SS gemeldet habe, erst recht nicht für den Dienst im KZ. Er sagt, hätte ich damals die Möglichkeit gesehen, mich zu entziehen, dann hätte ich die genutzt. Zitat, erst im Prozess ist mir durch die Aussagen der Zeitzeugen und der Hinterbliebenen das Ausmaß der Grausamkeit und das Leiden der Gefangenen bewusst geworden.
Das ist schon irre. Ich meine, wie glaubwürdig das ist, dass er nicht ein einziges Geschichtsbuch jemals aufgeschlagen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber noch überraschender finde ich eigentlich, dass er sein letztes Wort nicht einfach dafür nutzt, den Hinterbliebenen und den Anwesenden da, sich an die zu wenden und sein großes Bedauern und seine Reue zum Ausdruck zu bringen.
Am 23. Juli 2020 verkündet die Kammer dann ihr Urteil und sie verurteilt Bruno D. wegen Beihilfe zum Massenmord in 5.232 Fällen. Er bekommt eine Jugendstrafe von 2 Jahren, die aber zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, Schuldspruch ja, wirklich Gefängnis aber nein. Die Vorsitzende Richterin sagt, es mache fassungslos, was damals Menschen anderen Menschen angetan hätten, ganz normale Menschen wie Bruno D. Sie fragt ihn, wie ist es möglich, dass sie damals als junger Mann das ganze Leiden sahen, aber nicht selber darunter gelitten haben? Und dann, wie konnte es sein, dass das Überstülpen einer SS-Uniform ausreichte, um Menschlichkeit und das Gewissen zu vergessen? Genau die Menschen, die hier Nebenkläger seien, die habe Bruno D. mit daran gehindert, der, Zitat, Hölle von Stutthof zu entkommen. Obwohl er natürlich gesehen habe, dass Menschen vergast wurden, andere verhungert sind. Sie sagt, sie als Mensch haben den Nebenklägern dieses entsetzliche Unrecht mit angetan und dafür müsse er bestraft werden, auch noch ganz am Ende seines Lebens. Die Richterin sagt, wir müssen verstehen, wie ganz normale Menschen das Millionen anderen antun konnten. Einfach so aus Gleichgültigkeit aufgrund von Befehl. Sie spricht von einer kollektiven und individuellen Gewissenlosigkeit. Und an der Stelle spricht sie dann auch explizit eine Mahnung aus. Sie sagt, wehret den Anfängen, wenn Menschen abgewertet und ausgegrenzt werden. Seht nicht weg, sondern seht hin, wenn Menschen ihre Würde aberkannt wird. Seid wachsam gegenüber eigener Gleichgültigkeit, gehorcht nicht, wo Mord und Unrecht befohlen wird.
Sagt sie das mit Blick auf heute? Also ist das ein Fingerzeig in Richtung Vorsicht, wenn Rechtsextreme wieder erstarken?
Ja, genau deswegen sagt sie das. Das ist für sie der Anlass. Und das merkt man auch, dass es ihr auch wirklich ein Herzensanliegen ist in dem Moment. Die Richterin sagt dann auch, das ist natürlich alles viel verlangt für einen 17-Jährigen wie damals Bruno D. Natürlich. Und wir alle würden auch nicht wissen, wie wir uns denn damals in dem Alter und der Situation verhalten hätten. Aber gerade deswegen sei es eben so wichtig, diese Botschaft nochmal ausdrücklich auszusprechen. Zu seiner individuellen Schuld sagte Richterin ihm noch, sie hätten in Stutthof nicht mitmachen dürfen. Sie hätten versuchen müssen, sich zu entziehen. Und sie hätten sich auch entziehen können. Schon das Gefangensein in Stutthof, das sei für alle, die da gefangen waren, von der ersten Sekunde an der Beginn eines grausamen Sterbens gewesen. Und das, Zitat, das musste sich ihnen aufdrängen. So sehr konnten sie gar nicht wegsehen. Das war ein Massenmord, das Elende sterben lassen, die tägliche Pein und die täglichen Gräueltaten, Hunger, Durst, Kälte, Zwangsarbeit. Mit diesem Urteil, das sagt die Vorsitzende Richterin explizit, geht die Kammer sogar über die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung noch hinaus. Sie wertet als Massenmord nämlich nicht nur die Morde in der Gaskammer und die Erschießungen, sondern auch das grausame Sterben vieler Insassen durch die unmenschlichen Bedingungen im Lager. Die Richterin sagt, Bruno D., der habe damals gar keinen Gewissenskonflikt gehabt. Er habe nicht nach einem Ausweg gesucht. Er habe es im Prozess wie alle anderen Nazis vor ihm auch schon gemacht. Alle wollten nur Befehlsempfänger gewesen sein, niemand schuldig. Die Richterin spricht von einem Versagen der deutschen Justiz, dass diese Täter jahrzehntelang nicht verfolgt wurden und viele ihr Leben einfach völlig unbehelligt weiterleben konnten. Sie sagt, so hat sich Deutschland noch einmal gegenüber den Opfern der Nazi-Verbrechen schuldig gemacht.
Und sag mal, Elke, du hast ja vorhin gesagt, dass schon mal gegen Bruno D. ermittelt wurde, irgendwann in den 80ern. Wäre das Urteil denn damals anders ausgefallen, wenn er da schon vor Gericht gelandet wäre?
Ja, also zumindest, wenn es schon zu Zeiten dieser neuen Rechtsprechung gewesen wäre, als man die Wachleute schon als mitschuldig am Massenmord angesehen hat. Dazu sagt die Vorsitzende Richterin auch was. Sie sagt, die Frage sei nicht, warum Bruno D. jetzt noch verurteilt wird, sondern warum erst jetzt. Dass er 75 Jahre lang nicht verfolgt wurde, das habe ihm ermöglicht, 75 Jahre lang alles zu verdrängen und eben auch nicht ins Gefängnis zu kommen. Wäre er schon 1982 verurteilt worden, dann wäre seine Strafe zweifellos höher ausgefallen, dann wäre er ins Gefängnis gekommen, das ist relativ klar.
Also Elke, ich finde das wirklich starke Worte der Richterin, freut mich voll zu hören, dass sie dann nochmal so sagt, Achtung, passt auf, wehret den Anfängen, tut meiner Seele gut.
Ja, ich fand den Appell auch, muss ich sagen, sehr gut. Mich hat das Urteil auch inhaltlich überzeugt und, das kann ich sagen, ich fand das Urteil vor allem auch strategisch sehr geschickt.
Warum?
Es war ein klarer Schuldspruch, aber einer, der auch eine Chance hatte, rechtskräftig zu werden, also auf Dauer Bestand zu haben. Es ist ja so, hätte das Gericht Bruno D. zum Beispiel zu 4 Jahren Haft verurteilt, ne, das wäre dann nicht mehr zur Bewährung auszusetzen gewesen, dann wäre er garantiert in Revision gegangen. Er wäre zwar in dem Alter bestimmt sowieso nicht mehr ins Gefängnis gekommen, aber es wäre eben trotzdem eine Gefängnisstrafe gewesen und da hätte er bestimmt Rechtsmittel eingelegt. Dann aber wäre das Urteil wahrscheinlich nie rechtskräftig geworden, bis der Bundesgerichtshof sich dazu geäußert hätte, hätten letztendlich Jahre vergehen können und es ist schon ja doch recht wahrscheinlich, dass Bruno D. dann vielleicht gar nicht mehr gelebt hätte. Es hätte also nie ein oberes Gericht darüber geurteilt, ob die Rechtsauffassung dieser Kammer, die die Strafbarkeit der früheren KZ-Wachleute ja sogar noch ausgeweitet hat, ob die Bestand haben kann. Aber bei einer Bewährungsstrafe, da gab es wirklich die realistische Chance, dass Bruno D. eben keine Rechtsmittel einlegt, dass er vielleicht mit dem ganzen Kapitel auch einfach abschließen will und seine Ruhe finden will und deswegen sagt, okay, ich nehme das Urteil einfach an. Und genau so, Anna, ist es dann auch gekommen. Das Urteil ist rechtskräftig. Bruno D., der ist da erstmal noch in Revision gegangen, hat die dann aber relativ schnell zurückgezogen. Und das Hamburger Landgericht, das hat da im wohl letzten NS-Kriegsverbrecherprozess mehr als 75 Jahre nach Kriegsende noch Rechtsgeschichte geschrieben.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Da gibt's uns immer 2 Wochen früher. Tschüss.
Tschüss.
Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.